Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Spezialisierung oder Interdisziplinarität?
Interdisziplinarität.
Komplize oder Dienstleister?
Beides.
Ist das Glas für dich halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Wie verändert sich Architektur, wenn Verantwortung geteilt wird? Im Entwerfen, im Bauen, im Büro selbst? Sauerbruch-Hatten gehört seit Jahren zu den prägenden Stimmen einer Architektur, die Haltung mit Offenheit verbindet. Nachhaltigkeit ist für sie kein Add-on, sondern Teil einer gelebten Kultur, sichtbar in ihrem Umgang mit Material, Farbe und Kontext, aber auch in der Art, wie sie Prozesse und Strukturen denken. Sibylle Bornefeld, Partnerin im Berliner Büro von Sauerbruch-Hatten, spricht in der neuen Folge des Jung Talks Podcasts mit mir, Diane Slavic, und Uwe Bresan über den Wandel einer Disziplin, das Bauen mit Holz als Werkzeug einer neuen Baukultur, die Chancen kooperativer Modelle wie der integrierten Projektabwicklung und die Auswirkungen, wenn ein Büro seine eigene Organisation neu erfindet, um gemeinsam weiterzudenken. Ein Gespräch über Vertrauen, Verantwortung und darüber, warum nachhaltiges Bauen nicht beim Material beginnt, sondern bei der Haltung.
Liebe Sibylle, auch von meiner Seite herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch und ich freue mich auch über die Einleitung. Die klingt gut. Dankeschön.
Sauerbruch-Hatten prägen seit Jahren die Debatte über nachhaltige Architektur. Würdest du sagen, dass ihr mal Pioniere wart oder seid ihr einfach konsequent?
Na, ich hoffe natürlich beides. Sicherlich sind wir insofern Pioniere gewesen, weil wir immer schon Innovationen in diese ganze Debatte reingebracht haben und uns auch nicht scheuen, unseren Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich konsequent zu überdenken. Das sieht man auch, wenn man sich das frühe Werk anguckt. Da ist Nachhaltigkeit sehr performativ gedacht worden, also eben über eine möglichst effiziente Haustechnik und entsprechende Verbrauchszahlen. Und wir sind immer mehr dazu übergegangen, eigentlich von einem Materialansatz zu sprechen. Deswegen denke ich eigentlich schon, ja, wir sind da sicherlich auch Pioniere, neben einigen anderen.
Also ihr geht weg von diesem Technikeinsatz und jetzt zu einer anderen Materialsprache, wo ihr euch langsam hinentwickelt. An so eine Baukonstruktionssprache?
Ob das jetzt eine Sprache ist, kann ich gar nicht sagen. Wir hinterfragen aber ganz stark, was wir einsetzen und in welchem Maß und wie wir das fügen und zusammensetzen. Also wenn ich mir Fassaden beispielsweise angucke von früheren Projekten, die waren technisch natürlich hoch versiert und dieser Begriff des Low-Techs beispielsweise hat auch in diesem Bereich der Planung, das ist jetzt aber einfach nur ein Begriff, den ich da mal rausnehme, weil wir natürlich sehr stark über unsere Fassaden kommunizieren. Das hat sich natürlich gewandelt. Also da muss jetzt nicht immer die allerkomplexeste Fassade mit dem komplexesten Lüftungssystem herhalten.
Kannst du da zwei Gebäude benennen, die quasi eure Haltung früher mal veranschaulicht haben und wohin ihr euch jetzt entwickelt habt und vielleicht auch, wo es in Zukunft hingehen wird noch?
Wir würden jetzt auch gar nicht sagen, dass das jetzt in der Vergangenheit ein Fehler war, sondern einfach ein Lernprozess. Also wenn wir uns zum Beispiel das KfW-Hochhaus in Frankfurt angucken, das hat eine hochkomplexe Fassade, die wirklich läuft und eingeregelt werden muss, wie ein technisches Bauteil. Und dann gucken wir weiter zu der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg, die ganz konsequent einen Low-Tech-Ansatz fährt, auch in der Fassade. Und das sieht man dann auch.
Jetzt mal quasi über diesen Nachhaltigkeitsaspekt hinaus. Was ist sonst noch das Anliegen von euch in der Architektur? Was sind die anderen Parameter, die die Architektur eigentlich für euch noch ausmacht und über was ihr nachdenkt?
Also wir denken sehr stark kontextuell natürlich und gerade was dieses Thema Materialsprache angeht, also wir setzen uns wie viele andere auch mit der Ästhetik der Bauwende auseinander. Also ist das Material Selbstzweck, führt das automatisch zu einer architektonischen Sprache? Oder ist es das Material auch ein Hilfsmittel? Und also was ich damit sagen will, der Anspruch an jedes Gebäude, die beste Lösung in einer sehr individuellen Situation zu schaffen, ist immer der gleiche, egal welches Material wir verwenden, wie einfach wir denken, in Anführungsstrichen einfach, weil um zu einfachen Lösungen zu kommen, braucht es ja eigentlich auch viele Anläufe. Aber wir müssen in jeder Situation unbedingt die beste Lösung finden, unabhängig vom Material. Das Material ist dabei eigentlich nur Werkzeug zur Reduktion von CO2-Emissionen.
Jetzt stehen wir quasi vor gigantischen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Schneller bauen, bezahlbarer bauen, das ist so der aktuelle Duktus, den die Politik da vor sich herträgt.
Ja.
Ihr habt Erfahrungen natürlich im Modulbau, auch tatsächlich auf Bundesebene. Ist Vorfertigung quasi das große Thema der Gegenwart und auch das Allheilmittel für die Probleme?
Also ein Allheilmittel glaube ich ja nicht, aber Vorfertigung ist auf jeden Fall ein Riesenthema der Gegenwart, weil Vorfertigung heißt im Prinzip, dass ich zwei Baustellen fahre. Ich habe eine Baustelle in einer Werkshalle, da habe ich einfach ideale Bedingungen für viele Sachen. Und ich habe eine Baustelle vor Ort. Und das hat unmittelbar Auswirkungen auf Emissionen. Wenn ich zum Beispiel mir überlege, wie weit diese Baustellen voneinander entfernt sind oder wie ich mit meiner Baustelle auf den Stadtraum einwirke. Und das hat natürlich auch eine Implikation, was die Zeit anbelangt. Wenn ich zwei Baustellen parallel fahre, dann habe ich natürlich automatisch eine zeitoptimierte Baustelle vor Ort. Heißt aber auch mehr Planung. Und das ist etwas, diese Überzeugung, glaube ich, muss sich unbedingt durchsetzen, weil es sind ja nicht einfach, auch wenn wir vom Modulbau sprechen und da ist jetzt beispielsweise das Raummodul für uns nichts als ein Spezialfall. Also modular heißt nicht unbedingt raummodular. Dieses Modul zu entwickeln bedarf eines intensiveren Planungsprozesses. Davon bin ich überzeugt und dem muss man den Architekten auch einräumen.
Und jetzt gerade noch bei diesem Modulbausystem sind, ob jetzt Raummodul oder kleinere Module, was verlieren wir vielleicht auch auf dem Weg, den wir da eingeschlagen sind?
Was man verlieren könnte, das richtet sich natürlich auch immer ganz nach der Bauaufgabe. Wir haben diese große Diskussion des seriellen Bauens. Und das wirkt irgendwie erstmal so, als hätte da jemand was erfunden, womit dieser ganze Knoten durchschlagen wird von individuellen Planungsherausforderungen. Ich habe das einmal geplant und dann kann ich das vervielfältigen und irgendwo hinstellen. Und ich glaube, da würden wir baukulturell wirklich einiges verlieren, wenn sich diese Haltung wirklich durchsetzt. Das Raummodul, da muss man wirklich genau hinschauen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wie flexibel ist die Bauweise? Also wie offen kann ich dieses Modul gestalten, dass es auch umbaubar ist? Das ist, denke ich, eine Herausforderung. Und dann ist es natürlich so, dass so ein Modul auch logistische Rahmenbedingungen hat. Wenn wir an den Transport denken beispielsweise. Oder wenn wir uns die Fertigungsstraßen für so ein Modul angucken, wie viele Stationen braucht es, wie geschult muss das Personal sein. Das sind natürlich einfach Rahmenbedingungen, die man mitbedenken muss, wenn man modular plant. Und das hat sicherlich Einfluss auf die Architektur.
Wenn wir uns heute mitunter so Wettbewerbe anschauen und alle Büros setzen heute natürlich auf das Holzbau, sie kommen in der Regel alle auf das gleiche Modul und die Wettbewerbsbeiträge ähneln sich immer stärker, als das früher mal der Fall war, wo ganz individuelle Lösungen gefunden wurden und man heute so ein bisschen das Gefühl hat, boah, da macht der eine quasi noch grüne Markisen vor das Haus und der nächste macht halt rote Markisen vor das Haus, aber das Raster dahinter ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es gibt dann schon so eine Vereinheitlichung. Wie können wir das ein Stück weit vermeiden noch?
Ich glaube, dass das gar nicht am Modul hängt. Ich glaube, das hängt an den Normierungen und das hängt an ökonomischen Zwängen. Wenn ich jetzt beispielsweise an den Bauort gehe, wo jetzt unser Interims-Bundespräsidialamt entsteht, dann sehe ich da eine viel kritisierte Architektursprache von einheitlichen Rastern, von einer sogenannten Schießscharten-Architektur. Die hat überhaupt gar nichts mit dem Modul zu tun. Die hat was damit zu tun, dass sich Leute überlegt haben, wie packe ich hinter die Fassade ein möglichst flexibles Büroraster mit 1,35 Meter, kennen wir alle, haben wir dann schon im Wettbewerb vorgegeben bekommen. Dann habe ich eine DIN, die mir erzählt, ich brauche die und die Belichtung. Dann habe ich einen Bauherrn, der möchte bestimmte Bürotiefen, die richten sich noch nach der Arbeitsstättenrichtlinie. Also bei diesen ganzen Normen hat natürlich der dann die Nase vorn, der die am schnellsten miteinander verquickt. Da kann man dann auch böse sagen, vielleicht macht das auch eine AI oder vielleicht ist das parametrisches Entwerfen. Da hängt es ein bisschen an unserem Mut, da auch mal bewusst auszubrechen. Und das ist im Wettbewerb natürlich High Risk. Also unsere Quote ist, es geht so im Wettbewerb, aber eben auch ganz bewusst, weil wir oft die Entscheidung treffen, wir halten uns nicht dran.
Du hast gesagt, das alte Bild des Architekten als Sachverwalter funktioniert so nicht mehr. In einigen Projekten kommt inzwischen eben diese integrierte Projektabwicklung IPA zum Einsatz. Was hat euch denn an diesem Modell überzeugt?
Ehrlicherweise sind wir erstmal da rein gestolpert. Das ist eine Idee gewesen des Auftraggebers. Wir haben uns dann damit auseinandergesetzt und geguckt, ob das für uns passen könnte und fanden es hochspannend, weil dieses Modell, so die Hoffnung, verleiht uns im Prozess, in der Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe, mit dem Ausführenden, mit dem Bauherrn, in diesem Fall, von dem wir da sprechen, das ist ein ganzer Kanon an Bauherren oder Bundesinstitutionen. Mhm. Und dass man in diesem Prozess kuratiert zusammenführt und Architektur darin eine Stimme behält, das hat uns daran gereizt und interessiert, da haben wir eine Chance drin gesehen.
Siehst du IPA eher als Risiko oder als Chance?
Ich sehe es im Moment als Chance, aber wir müssen wachsam sein. Also das ist etwas, was in den Kinderschuhen steckt. Die Grundidee ist gut, dass wir miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Das braucht man dieser Tage ja mehr denn je. Mhm. Aber wir müssen an diesem Modell fortwährend weiterentwickeln. Das ist nicht starr. Das muss man sich weiter angucken. Die Vertragsverhältnisse, in die man sich da begibt, die sind auch unterschiedlich gestaltet in unterschiedlichen IPA-Projekten. Da muss man sicherlich so eine Art von Manöverkritik machen nach jedem Projekt, was nach IPA läuft und sich anschauen, was kann man Gutes mitnehmen fürs nächste Projekt.
Aus deiner Erfahrung heraus, wie verändert IPA die Rolle der Architektinnen bzw. Architekten? Ist es eher so, dass sie die Kontrolle verlieren oder mehr Einfluss gewinnen können?
Also ich würde sagen, nach der Erfahrung der letzten Jahre haben sie, das ist aber meine persönliche Erfahrung, mehr Chancen Einfluss zu nehmen. Im IPA ist es so, dass man sich gemeinsame Ziele steckt. Und da ist ein Ziel oder sollte natürlich sein, aus unserer Sicht auch ein Qualitätsziel zu vereinbaren.
Ja.
Und an dieser Stelle gewinnen wir Einfluss, weil in der gerade politischen Debatte kommt die Qualität ein bisschen kurz, muss ich sagen. Und insofern kann sie auf diesem Weg auch wieder Einzug erhalten.
Was heißt denn Qualität in einem System, in dem eben nicht mehr einer entscheidet, sondern ganz viele?
Qualität heißt bei uns natürlich einmal die Komponente, was tut das Projekt im Stadtraum? Wie wirkt es auf den Stadtraum, auf den öffentlichen Raum? Dann sind das natürlich auch Nachhaltigkeitsaspekte. Da sprechen wir auch von Transparenz, weil wir müssen ja auch sagen, unabhängig von IPA, funktioniert die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion eigentlich nur, wenn wir uns ehrlich machen, und das fordert Transparenz. Das fordert beispielsweise eine Auskunft, woher beziehe ich meine Baustoffe, wie füge ich ein Bauteil wirklich. Wenn ich LCA-Analysen glaubhaft anbieten möchte in einem Projekt, dann muss ich natürlich überall wissen, was drinsteckt und das nachverfolgen können. Und vor dem Hintergrund und diesem Anwachsen an Fachwissen in Projekten eignet sich IPA natürlich ganz hervorragend, um diese Transparenz auch durchzuhalten. Und man kann sich auch auf Sonderlösungen verständigen, weil alle Bescheid wissen.
Wie überzeugt man auch die öffentliche Hand eigentlich von diesen integrierten Planungsprojekten?
Das ist insofern eine schwierige Frage, weil diese integrierte Projektabwicklung ist ja auftraggeberseits an uns herangetragen worden. Das heißt, ich glaube, dass die öffentliche Hand davon gar nicht mehr überzeugt werden muss. Also wir sehen das auch eben an den Anfragen. Wir haben auch ab und an mal Zuschauer in unseren verschiedenen Gremien sitzen von anderen Verwaltungen. Die sind da schon drauf gekommen, dass das hilfreich sein könnte, dieses Instrument. Und zwar aus dem Grund, weil, und das meine ich nicht despektierlich, aufgrund dieser immer weiter anwachsenden Komplexität habe ich die Möglichkeit, auch Bauherrenaufgaben in diesem Gremium zu verteilen. Und das ist für Verwaltung eine interessante Geschichte. Das hat einfach was mit Auslagern von Expertise zu tun. Und manchmal ist Expertise ja auch wahnsinnig zugespitzt auf ein Projekt, das dann so ein Orchideenwissen, das brauche ich im nächsten dann wieder nicht. Und dann ist es eigentlich klasse, wenn man das in dem Projektteam verteilen kann. Das läuft dann immer unter der Phrase Best for Project. Wer kann was am besten? Der übernimmt es dann. Das ist zumindest erstmal die Idealvorstellung.
Dieses Denken übertragt ihr auch in eure eigene Bürostruktur.
Ja.
Bei Sauerbruch hatten.
Das stimmt. Zumindest orientieren wir uns daran. Man merkt einfach, jeder in seiner Architektenlaufbahn im Büro, der lange dabei ist, der hat sich einen Bereich aufgebaut, der hat da Wissen angesammelt. Und wir glauben gar nicht, dass jeder alles wissen kann und wissen muss. Das heißt, da wir ja jetzt eine Vielzahl von Partnern sind, was ungewöhnlich ist, gemessen an der Bürogröße, dass wir wie so eine Art Schwarm unsere Expertisen ideal zusammenbringen und so das Büro steuern.
Wie viele Partner seid ihr mittlerweile?
Wir sind also einschließlich der Gründungspartner aktuell 16 Partner.
Bei wie vielen Mitarbeitern?
Im Moment 120.
Also jeder der Partner hat dann quasi auch ein Spezialgebiet.
Ja und nein. Also es ist wirklich kompliziert. Wir haben als Leitbild so eine Art Gewebe. Wir haben den Prozess und jeder trägt zu diesem Prozess bei. Das ist einmal beim Projekt so. Wenn man dann irgendwie Leute hat, die Spezialwissen haben und das wirkt dann auf ein Projekt ein, dann verändert sich das Projekt. Das ist aber auch in der Büroführung so. Es gibt Partner, die haben übergeordnete Aufgaben. Es gibt Partner, die auch sehr viel operativer wirken. Das hat was mit Projektgrößen zu tun oder hat was damit zu tun, wie viel Außenwirkung ein Projekt hat oder wie viel Expertise man sich da reinholen muss. Und da haben wir die Hoffnung, dass wir so ziemlich agil reagieren können auf eine Vielzahl von Dingen, die auf unseren Berufsalltag einwirkt. Wenn man sich überlegt, woher wir kommen, dann haben ja einfach mal zwei Personen dieses Büro gegründet mit einem absoluten Risikoeinsatz, mit einer Vision, einem Leitbild. Und das ist auch super und hat eine ganz lange Zeit extrem gut funktioniert. Würde mit Sicherheit auch jetzt noch funktionieren. Aber es fühlt sich nicht mehr zeitgemäß an. Wir reden ja, was Nachhaltigkeit angeht, auch darüber, wie man dieses Büro transferiert in eine Zukunft, wie man jüngere Generationen teilhaben lässt. Und insofern kann das eigentlich nicht mehr zentral gesteuert ablaufen. Das fühlt sich nicht mehr richtig an. Und von außen erleben wir oft, dass Leute uns fragen, oh mein Gott, das muss total ineffizient bei euch laufen, wenn da jetzt 16 Partner über alles diskutieren und 16 Partner, um Gottes Willen, 16 Meinungen. Und dann gibt's vielleicht irgendwelche Arbeitskreise, wo alles abgestimmt werden muss. Nein, so ist es nicht. Wovon wir profitieren, ist natürlich auch eine Kontinuität. Wir kennen uns alle wirklich schon wahnsinnig lange und wissen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Und das geht mittlerweile ziemlich organisch. Es muss nicht jeder bei allem mitreden.
Jetzt frage ich mich, wie sind die Entscheidungswege? Also ist das demokratisch oder ist das diffus? Und wer hat am Ende dann wirklich noch den Hut auf? Wer trägt die Verantwortung, wenn das alles so geteilt wird? Wie funktioniert das?
Also die Verantwortung tragen vor allen Dingen die Personen, die nach außen wirken. Also es sind letztlich die Leute, die den Kontakt mit dem Bauherrn haben. Die tragen auch die Verantwortung. Abgesehen davon natürlich gibt es Geschäftsführerpflichten, die ein hohes Maß an Verantwortung bedürfen. Das ist total klar. Die Entscheidungswege sind eigentlich so, dass wir erstmal im Team einen sehr intensiven Dialog pflegen. Die Erfahrung ist, und das versuche ich auch beispielsweise in meinem Teams zu vermitteln, dass wenn sich eine Idee in einem Dialog nicht durchsetzt, dann ist das keine Brüskierung, dann hat sich da was weiterentwickelt. Und eigentlich ist der Dialog dann erfolgreich, wenn am Ende was anderes steht, als am Anfang erstmal in den Raum geworfen wurde. Weil sich dann dieses, worüber man diskutiert, einmal wandelt und es sollte dadurch besser werden. Und wenn man aber, und da würde ich ja jetzt lügen, wenn ich sage, dass das immer erfolgreich ist, wenn das nicht fruchtet und man das Gefühl hat, man strampelt sich da ab und man bewegt sich im Kreis und man kommt eben nicht zu einer guten Lösung, dann konsultieren wir uns. Und diese Konsultation ist total ernst zu nehmen. Also in dem Moment, wo ich einen Partner hinzuziehe und sage, wir kommen hier nicht weiter, wir können uns nicht einigen. Dieser hinzugezogene Partner, dessen Beitrag hat erstmal mehr Gewicht. So, der wird erstmal sehr ernst genommen, weil der von außen in diesen Prozess reinwirkt. Auch oft sind das immer noch die Gründer. Das hat auch was mit der Nähe zum Projekt zu tun. Die wirken ja, weil sie Geschäftsführertätigkeiten haben, im Moment immer noch aus einer anderen, ich mag das Wort nicht so gerne, aber es ist leider passend, aus einer anderen Flughöhe auf die Projekte ein. Und das kann manchmal unheimlich helfen. Also wenn man eben nicht aus diesem operativen Tun heraus die Dinge beurteilt alleine, sondern wenn man auch aus der Distanz einfach mal guckt. Und deswegen brauchen wir, egal welcher Partner dieses Amt gerade übernimmt, weil eigentlich ist unser Anspruch, dass man auf die verschiedenen Positionen auch immer mal wieder im Wechsel Leute setzen kann. Derjenige, der sich mit der Distanz einer Aufgabe nähert, der ist erstmal sehr ernst zu nehmen im Prozess. Und so eskalieren wir letztlich schwierige Entscheidungen in einen immer weiteren Kranz nach außen.
Habt ihr das irgendwann auch mal festgeschrieben?
Wir haben uns ein Regelwerk aufgeschrieben, das ist so. Das halten wir aber auch nicht zu 100% durch und wollen wir auch gar nicht, weil dieses Regelwerk entwickelt sich beständig weiter. Aber erstmal diese verschiedenen Eskalationsebenen, die haben wir uns idealtypisch schon gesetzt und einmal definiert. Dann muss man aber auch dazu sagen, und gerade im Kreativen, wir sind alles Menschen und Menschen haben unterschiedliche Auftreten und haben eine unterschiedliche Autorität. Und es gibt einfach Leute, die können besser beraten und andere, die können schlechter beraten. Und da kommt natürlich einfach die gelebte Praxis zu diesem Regelwerk dazu. Das bezeichne ich dann so als so einen Organismus. Da gibt es einfach Leute, die denken um mehr Ecken oder die überraschen mit Lösungen eher und die sucht man sich dann manchmal auch gezielt aus, um mal den Prozess aufzulockern. Und das kommt natürlich aus einer Alltagserfahrung heraus. Das ist ziemlich organisch.
Würdest du sagen, eure Struktur ist das Modell für die Zukunft des Büros? Oder ist das einfach mal ein Labor und für euch passt's, aber kann man das auch auf alle anderen übertragen?
Also das möchte ich mir gar nicht anmaßen, dass man das auf alle anderen übertragen kann. Für uns passt es gerade in der Konstellation. Für die Menschen, die da gerade agieren, passt dieses Modell. Und es ist an vielen Stellen wirklich noch in der Entwicklung. Aber dieses, dass es da einen Genius gibt, daran glauben wir überhaupt gar nicht. Dieses Bild, da gibt es jemanden, der in seinem stillen Kämmerlein auf eine Serviette malt und das einem Projektteam hinschmeißt und sagt, so, das baut er jetzt mal, das ist die Idee an und für sich. Das kann es einfach nicht mehr sein, weil sich dieses ganze Berufsbild so wandelt. Ne? Also die Aufgaben, die heute an uns herangetragen werden, diese fortwährenden Normierungen, dieses Expertentum, was da Einzug erhält, wenn das einer steuern würde, das wäre unfassbar frustrierend, weil da würden immer alle sagen, ja, aber, das geht die ganze Zeit so. Und das ist eben diese Verquickung von Expertentum auf der einen Seite. Wenn man böse ist, kann man auch sagen Technokratentum, das versuchen wir wirklich im Zaum zu halten, weil da haben wir ja gesellschaftlich eine Tendenz. Und zu verquicken mit so einer Idee, die aus dem Off kommt. Aber die muss nicht immer aus der gleichen Ecke kommen.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, also der Anspruch an den Architekten, was er alles wissen soll und an die vielen Spezialgebiete, die sich heute rausgebildet haben, muss natürlich auch in Zukunft irgendwie in Lehre und Ausbildung mit einfließen, oder? Was sind eigentlich die zukünftigen Fähigkeiten, die die jungen Studierenden heute besitzen sollten? Und welche Fähigkeiten sollten wir eigentlich in Zukunft noch ausbauen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, was man an Grundeigenschaften braucht, ist eine Offenheit, ist eine Wandelbarkeit. Damit meine ich aber nicht Formbarkeit. Ich meine jetzt nicht, dass man wie fugenkitzig in alles einpassen muss. Das meine ich überhaupt nicht. Aber man muss, also dieses, das kommt aus der Projektsteuerung, glaube ich, dieses Wort agil. Und weil es daher kommt, möchte ich es eigentlich auch nicht benutzen, aber tue ich es trotzdem. Also man muss irgendwie wendig sein und agil. Was ich immer merke, ist, Berufseinsteiger, die fragen dann immer nach einem Handbuch. was muss ich tun, in welcher Leistungsphase und wie führe ich ein Projekt? Und da denke ich immer so, oh mein Gott, nein, es gibt kein Lehrbuch. Ich glaube, das hat vielleicht früher eher zugetroffen, aber das trifft einfach überhaupt nicht mehr zu. Diese klassischen Leistungsbilder, die verschwinden immer mehr. Also es ist vielmehr eine Methodik, die man lernen muss, als wirklich Wissen anzusammeln. Und diese Methodik, wie man mit einem Entwurf umgeht oder einem Projekt umgeht, die wandelt sich beständig. Und die wandelt sich eben auch auf einem Markt, wo wir eigentlich alle gerade an einer Wertschöpfungskette zerren. Also wenn ich mir das angucke, dann wünschen sich ja Bauherren auch gerne, mach mal im Wettbewerb die Leistungsphase 2 und dann hörst du bitte mit der Baugenehmigung auf und dann übergibst du das irgendjemandem und der wurschtelt sich was zusammen und am Ende gucken wir mal, wer die Haftung übernimmt. So, in diesem ganzen Konstrukt. Da muss ich meine Stimme behalten und ich muss da irgendwie anpassungsfähig sein, um überall am Drücker zu bleiben.
Was wäre deine Empfehlung an die junge Generation?
Ich glaube, es ist wirklich diese Offenheit, es ist Resilienz, es hat was mit Mut zu tun. Ich glaube, was wir Mut brauchen. Was ich erwarte, ist, dass Leute keine Rezepte erwarten. Also wenn sie bei uns zum Beispiel anfangen mitzuarbeiten, wenn wir gemeinsam arbeiten, dann kriege ich immer ein unangenehmes Bauchgefühl, wenn mich Leute nach Rezepten fragen, wie sie eine Aufgabe zu bewältigen haben. Das entwickelt sich und ich weiß, dass das ein hoher Anspruch ist, weil man erstmal verunsichert ist, wenn man in den Beruf startet. Das ist total klar und ich sage das jetzt irgendwie vor dem Hintergrund von einigen Jahren Berufserfahrung. Aber Offenheit und Resilienz und Mut und ganz, ganz viel kreatives Potenzial braucht man einfach nach wie vor.
Wir nähern uns jetzt schon dem Ende unseres Gespräches heute. Und wie du sicherlich weißt, stellen wir zum Abschluss immer gerne eine persönliche Frage. Uns würde interessieren, wenn du ein ganzes Jahr freie Zeit hättest, woran würdest du gerne arbeiten?
Was vollkommen Unarchitektonisches. Mhm. Unarchitektonisch, dann würde ich wahnsinnig viel Klavier üben. Das würde ich machen. Also ich würde, glaube ich, gerne so ein paar andere kreative Neigungen, die ich so habe, ja, an denen würde ich mich gerne weiter ausprobieren. Das wäre Klavier üben, es wäre aber auch mal wieder Zeichnen und Malen. Und im Architekturkontext würde ich wahrscheinlich gerne irgendwas ganz Kleines entwerfen und nach meinen Vorstellungen zusammenbasteln, so wie ich denke, dass das vernünftig ist.
Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns so ein bisschen in das Büro einzuführen, in eure Bürophilosophie. Ganz, ganz vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Und unseren Zuhörern sagen wir bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.